Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Letzten ihrer Art. Vergangenheit und Zukunft des Zirkus. Ein Feature von Philipp Landauer.
16.
In Oberfranken stehen auf einer Wiese ein paar Wohnwagen und ein großes buntes Zirkuszelt. In roten Buchstaben ist Zirkus Renz zu lesen. Ein Junge mit einer Schubkarre kommt aus dem Zelt und stellt sich als Leon, Sohn des Zirkusdirektors, vor. Stolz erklärt der Zwölfjährige, dass er gemeinsam mit seiner Schwester Alex die Verantwortung für zwei Ponys hat.
Also, die sind gerade in der Dressur und ja, ich und Alex, wir nehmen die immer ran, jeden Abend manchmal. Also erst, wenn unser Zelt aufgebaut ist, sonst geht das natürlich nicht.
Doch mit dem Tierzelt gibt es ein Problem.
Am 19. Februar, wir waren so in dem Wohnwagen. Auf einmal hören wir die Sirene. Meine Mama schaut schon raus und sieht auf einmal hinten die riesige Wolke hoch. Ja, und dann sind wir halt alle hingerannt.
Ein in der Nähe stehender Wohnwagen fängt Feuer. Das Feuer springt auf das Tierzelt über. Die Feuerwehr muss ausrücken, um den Brand zu löschen. Tiere kommen dabei nicht zu Schaden, jedoch hat das Tierzelt ein großes Brandloch. In Anbetracht der kaum noch vorhandenen Einnahmen aufgrund der Corona-Situation ist der Familienzirkus nicht in der Lage, die Reparatur finanziell zu stemmen. Der Vater von Leon bittet in den lokalen Medien um Spenden. Vorerst wird das Zelt provisorisch geflickt. Trotz der schwierigen Umstände würde Leon die Familientradition niemals aufgeben.
Also, weil mein Opa den Zirkus geleitet hat, mein Papa und alle Generationen von uns den Zirkus geleitet haben, möchte ich das natürlich auch. Und ja, das ist jetzt was, als ob meine ganze Familie nur einen Job hätten, ne? Und die Kids auf einmal einen anderen nehmen. Das ist ja komisch. Ich möchte nämlich auch den behalten.
Eine ältere Frau kommt hinzu und stellt sich als Elke, die Oma von Leon, vor. Sie ermahnt ihn, saubere Kleidung anzuziehen. Die Schullehrerin würde jeden Augenblick hier sein.
Dann kommen die mit so einem Schulwagen hierher. Da werden unsere Kinder jeden Tag unterrichtet. Und das ist uns auch ganz recht, dass die Kinder am Platz unterrichtet werden, als wenn wir sie jedes Mal woanders in einer anderen Schule reinbringen.
Brav folgt Leon seiner Oma und verschwindet in einem der Wohnwagen.
Mittlerweile ist der Familienzirkus Renz wieder mit geflicktem Tierzelt unterwegs und kann ein wenig Geld einnehmen. Das reicht so gerade, um ein Quartier für den Winter zu finden. Dabei war der Zirkus Renz einst das größte deutsche Zirkusunternehmen mit festen Spielhäusern in ganz Europa. 2013 meldet das Mutterunternehmen Zirkus Universal Renz Insolvenz an. Die Familienmitglieder teilten sich auf und gründeten eigene kleine Familienzirkusse mit dem Namen Renz. Wie dem Zirkus Renz erging es vielen Großzirkussen in den letzten Jahrzehnten. Vorbei sind die Glanzzeiten. Volle Ränge, ein großes Zirkusorchester, Artisten, die dem Publikum den Atem stocken lassen, Dompteure, die mit ihren Tieren Staunen auslösen und Clowns, die die Zuschauer zum Lachen bringen. Heute machen Zirkusse eher negative Schlagzeilen. Wenn wieder einer pleite geht oder Tierschützer schwere Vorwürfe erheben. Mit Cirque du Soleil, Roncalli, Louis Knie und Krone gibt es nur noch eine Handvoll bekannter Zirkusse. Warum ist das so? Wie hat sich das Geschäft für den klassischen Zirkus in den letzten Jahrzehnten verändert?
Im Berliner Bezirk Pankow steht eine kleine Villa. Ein weißes Schild erinnert an den früheren Bewohner des Hauses, Max Skladanowski. 1895 zeigte er gemeinsam mit seinem Bruder Emil einem Publikum in Berlin kurze Filmsequenzen. Darin zu sehen Jongleure, Akrobaten und auch ein Mann, der mit einem echten Känguru boxt. Sie zählen zu den ersten Aufnahmen der Filmgeschichte. Heute wohnt hier das Ehepaar Gisela und Dietmar Winkler. Sie haben die Villa zu einem Zirkusarchiv umfunktioniert. In drei Räumen stehen Regale, die bis zur Decke mit Büchern bestückt sind. Von Sammelbänden über Zeichenkataloge bis hin zu Lexika. Über 25.000 Exemplare handeln hier nur von Zirkussen. Es ist eine der umfangreichsten Sammlungen in Europa.
Gut, ich stehe immer ratlos vor meinen Büchern, weil für die Sortierung ist meine Frau verantwortlich.
Bereits als 10-Jähriger sammelte der heute 76-jährige Dietmar Winkler Programmhefte von verschiedenen Zirkussen. Beruflich schlägt er nach dem Abitur aber einen anderen Weg ein. Er schreibt sich an der Verkehrshochschule in Dresden ein und zieht 1971 nach Ost-Berlin, um bei der Post zu arbeiten. Erst als er seine Frau Gisela kennenlernt, wird aus dem Hobby-Zirkus ein Beruf. Sie arbeitet für den Henschel Verlag und bietet ihm an, Artikel und Rezensionen über Zirkusse zu publizieren.
Dann kam irgendwann 1980 der Staatszirkus auf mich zu und sagt, willst du nicht zu uns kommen? Wir richten jetzt neu die Pressestelle ein, die es bisher nicht gab. Und wäre das was für dich? Und da habe ich nicht allzu lange überlegt und habe gesagt, gut, ich mache das.
1960 ist die Zirkuslandschaft in der DDR vielfältig. Neben einer Vielzahl von kleineren Familienunternehmen gibt es die großen Zirkusse Busch, Olympia und Eros. Das Kulturministerium ordnet an, die drei Großzirkusse zum Staatszirkus der DDR zusammenzuführen. Eine Generaldirektion bestimmt fortan, wo welcher Zirkus in der DDR gerade welche Vorführung zeigen darf.
Naja, sie standen sich nicht in Konkurrenz, weil es war ja ein Betrieb im Grunde genommen. Es gab ja eine zentrale Direktion, die auch entschied, welche Darbietung zum Beispiel in jedem Zirkus arbeitete. Aber es gab natürlich schon eine gewisse Konkurrenz, was die Besucherzahlen betraf. Natürlich hat jeder der drei Direktoren immer auf den anderen geschaut, wie dort die Besucherzahlen liefen.
Im Zirkusgeschäft konnte man damals noch gut verdienen, erzählt Winkler. Heute würde kaum noch einer Gewinn erzielen.
Die wenigen Großzirkusse, die noch reisen, die haben es natürlich immer schwerer, weil da spielen ja außer dem Tierproblem natürlich auch andere Fragen eine große Rolle, also die gesamte Transportlogistik. Ja, das wird natürlich immer teurer. Das fängt ja beim Treibstoff an. Der Strom, das Wasser wird teurer, Platzmieten steigen. Also das ganze Geschäft für den Zirkus ist wesentlich schwieriger geworden.
Das Geschäft für den klassischen Zirkus läuft heute schlecht. Was auch mit den Besucherzahlen zu erklären ist, erzählt die Wissenschaftlerin Franziska Trapp. An der Universität in Münster hat sie ihre Doktorarbeit mit dem Titel »Lektüren des zeitgenössischen Zirkus« geschrieben und stellt darin die Aufführungen in den Kontext historischer Epochen.
Die Kuriositätenkabinetts, die Ausstellung von in Anführungsstrichen Freaks oder die wilden Tiere in den Shows um 1900, die hängen natürlich zusammen mit dem Collioranismus. Also Zirkus ist ein Genre, das schon immer sich weiterentwickelt hat mit den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und dadurch eben zu einer bestimmten Zeit es spannend war, die wilden Tiere zu zeigen. Und es zu einer bestimmten Zeit spannend war, zum Beispiel die Erfindung des elektrischen Lichts mithilfe von Pailletten oder einer bestimmten Lichteffekten in der Manege zu unterlegen.
Laut Trapp steht im traditionellen Zirkus vor allem eines immer im Mittelpunkt: der Mensch.
Im traditionellen Zirkus geht und ging es vor allen Dingen um das Spektakuläre, um die Darstellung der Übermenschlichkeit oder um zu zeigen, okay, wozu sind wir Menschen fähig? Und das quasi auf allen Ebenen. Also man ist in der Lage, mit ganz, ganz besonders vielen Objekten zu jonglieren oder der Artist ist in der Lage, besonders weit zu fliegen und so weiter und so fort.
Wilde Tiere dressieren, artistische Kunststücke mit ihnen aufführen, das war einmal der Höhepunkt vieler Zirkusvorführungen. Heute ist das ein Politikum.
Wildtiere, die gehören nicht in die Manege, weder jetzt noch in Zukunft,
sagte Bundesagrarministerin Julia Klöckner Ende August dieses Jahres.
Denn sie haben im Vergleich zu domestizierten Tieren wesentlich höhere Ansprüche, etwa wenn es um die Größe oder um die Ausstattung der Gehege geht. Auch der Umgang mit den Menschen, die schwierigen Haltungsbedingungen, die häufigen Transporte, die Zuschauer, die verursachen bei ihnen deutlich mehr Stress. Und das ist alles auch wissenschaftlich belegt und deshalb habe ich das Verbot von Wildtieren in Zirkussen vorgelegt und wir bleiben da auch dran.
Die Gesetzesvorlage, die Klöckner im Sommer vorlegte, sah vor, dass Wildtiere wie Giraffen, Elefanten und Primaten in Zirkussen nicht mehr gehalten werden dürfen.
Die Verabschiedung im Bundesrat wäre ein Meilenstein gewesen. Und die Blockade einiger grüner Länder im Bundesrat, angesichts auch des Wahlkampfes, das halte ich für ein Vergehen an den Tieren.
Tierschutzorganisationen ging der Vorschlag jedoch nicht weit genug. Weder beinhalte es ein generelles Zurschaustellungsverbot für Tiere im Zirkus, noch würde der Vorschlag Großkatzen und Reptilien mit einbeziehen. Die Grünen sahen das ähnlich. Der Entwurf fand im Bundesrat keine Mehrheit. So bleibt alles beim Alten und die Debatte um das Tierwohl in deutschen Zirkussen hält an. Denn Deutschland ist, neben Frankreich, Spanien und Italien, das einzige Land in der EU, in dem Wildtiere in Zirkussen noch zur Schau gestellt werden dürfen.
Im Zirkusarchiv von Dietmar Winkler steht eine Vitrine. Darin kleine Figuren. Ein Elefant, der auf einem Ball balanciert. Ein Artist, der auf einem Pferd balanciert. Was Tiere im Zirkus anbelangt, ist Winkler zwiespältig.
Zum klassischen Zirkus gehört die Tierdressur dazu. Das ist eigentlich der Mittelpunkt in des klassischen Zirkus, die Pferdedressur. Der Zirkus kommt ja vom Pferd, also gehört das Pferd natürlich auch dahin.
Das Publikum des klassischen Zirkus sollte aber nicht nur staunen, es sollte auch lachen. Dafür zuständig Weißclown und Dummer August. Der Weißclown versucht auf gehobene Art und Weise zu unterhalten und wirkt dabei besserwisserisch, während sein Gegenspieler, der dumme August, mit seiner Tollpatschigkeit der Sympathieträger ist.
Da gab es auch eigentlich richtige Familien, die sowas immer über Generationen gemacht haben. Es gibt ja nur leider relativ wenig gute, wirklich gute Clowns. Das kann man auch nicht lernen, sondern da gehört natürlich auch eine gewisse Begabung dazu.
Magic! Monsieur Momo ist ein Clown und Zauberer. Im Berliner Kabarett Wühlmäuse kündigt er mit viel Tamtam, wie es sich für einen Magier gehört, den Trick Kaninchen aus dem Hut zaubern an, um dann unbeholfen vor den Augen des Publikums ein Häschen in seinem Zylinder zu platzieren.
Ich habe wirklich mal angefangen, ein bisschen zu zaubern, wo die Leute auch wirklich dann sagen, oh toll, wie geht das? Und ich habe dann aber erst gemerkt, dass wenn ich die Zaubertricks spiele, die gar nicht der große Trick sind, sondern wirklich nur eher einen Gag beherrschen, so viel mehr ankommen. Und trotzdem spiele ich denjenigen, der jetzt ganz große Magie präsentiert.
Timo Lesniewski, wie Monsieur Momo wirklich heißt, will schon als Kind Clown im Zirkus werden. Doch der Vater ist Installateur und die Mutter arbeitet bei VW. Eine Karriere beim Zirkus erscheint ihm unwahrscheinlich.
Weil ich nie das Gefühl hatte, ich könnte aus meiner Welt in diese Welt. Also das geht einfach nicht. So habe ich immer gedacht, man muss da hineingeboren sein oder man braucht eine Familie, die aus dem Zirkus kommt. Also ich habe nie gedacht, dass ich tatsächlich da hin könnte. Das kam dann tatsächlich erst später, dass ich dachte, das könnte wirklich mein Beruf werden.
Nach der Schule beginnt er eine Ausbildung zum Erzieher. Doch er fühlt sich in dem Beruf eingeengt und seine Kreativität zu wenig gefordert.
Und dann habe ich mal ein bisschen unglücklich, wie ich war, durchs Internet geguckt und plötzlich die Clownschule in Hannover gefunden. Ich wusste gar nicht, dass es eine Clownschule gibt. Ich wusste das nicht, dass man das professionell machen könnte.
Die Berufsschule Tanz und Theater TUT bietet eine Ausbildung auch für Clownerie an. Als Timo das TUT in Hannover entdeckt, bricht er die Ausbildung zum Erzieher sofort ab. Anstelle von Pädagogik bilden Gesang, Clownerie und Dramaturgie unter anderem die Grundlage seiner Ausbildung. 2012, nach 2 Jahren, ist er staatlich anerkannter Darsteller für Clowntheater und Komik. Etwa 20 Auftritte braucht Timo mit einer neuen Nummer, bis sie rund läuft. Immer wieder wird bei Aufführungen nachjustiert.
Umso komplizierter man es macht, umso unlustiger wird es eigentlich. Das ist auch oft ein gutes Beispiel, wenn Kinder im Publikum sitzen und sagen, Mama, was macht der da? Dann weißt du schon, machst du was falsch. Das muss jeder verstehen. Und es ist am schönsten, wenn das Kleinkind, der Intellektuelle und die alte Frau an derselben Stelle lachen.
Heute ist Monsieur Momo bis 2023 ausgebucht. Tritt im Zirkus Roncalli auf, hat Engagements in Varietés, auf Firmenfeiern und Festivals. Auch eine Festanstellung hat er. Als Krankenhausclown besucht er regelmäßig Kinderstationen.
Es gibt, glaube ich, wenig Leute, die sich vorstellen können, das beruflich zu machen. Heute geht es immer darum, viel Geld zu verdienen, einen guten, angesehenen Job zu haben. Und ich glaube einfach, dass es dadurch auch weniger Clowns gibt. Also wenn du jetzt in einem Zirkus hineingeboren wirst und der Vater war Clown, der Opa war Clown, irgendwann, wenn es den Zirkus nicht mehr gibt, wird es vermutlich auch dann den Clown dort nicht mehr so geben. Ich wüsste jetzt so 3-4 Clowns in meinem Alter und dann hört's auch schon auf.
Es gibt ganz wenig zeitgenössische Clowns. Das liegt daran, dass der Clown im traditionellen Zirkus vor allen Dingen eingesetzt wurde, um die Übermenschlichkeit der Akrobaten zu zeigen. Das funktioniert einmal durch den Trommelwirbel vom Trick. Dann gibt es dieses klassische dreimal misslingt der schwierige Trick. Beim dritten Mal klappt's. Und dann haben wir noch den Clown als Gegenspieler zum Akrobaten, der entweder vorher oder nachher versucht, zum Beispiel über das Seil zu laufen, was natürlich misslingt,
erklärt die Wissenschaftlerin Franziska Trapp. Der traditionelle Zirkus kommt bereits in den 1970er Jahren aus der Mode. Rund um die Welt sind Farbfernseher in den Haushalten zu finden. Unterhaltung, Comedy und wilde Tiere gibt es jetzt frei Haus am heimischen Bildschirm. Der Zirkus sucht nach neuen Geschichten und findet sie in mystischen Welten und Fabelwesen.
Das ist zum Beispiel, wenn man an Cirque du Soleil denkt. Das heißt, das ist ein Zirkus, der ganz, ganz starke Narrative aufnimmt, der sehr, sehr theatral ist. In dem zum Beispiel im Falle von Cirque du Soleil der Zirkus eigentlich Mittel ist, um eine Geschichte zu erzählen.
Der Zirkus Cirque du Soleil wurde 1984 vom Straßenkünstler Guy Laliberté im kanadischen Montreal gegründet und ist heute ein Unternehmen mit 3500 Mitarbeitern. Weltweit bekannt wurde es mit seinen Shows, bei denen komplett auf die Tierdressur verzichtet wird und Artistik, Theaterkunst und Live-Musik im Mittelpunkt stehen.
Die klassischen Zirkusleute sagen, das hat mit dem Zirkus überhaupt nichts zu tun. Und aber auch die Vertreter des neuen Zirkus sagen, um Gottes Willen, wir sind eigentlich kein Zirkus, wir sind eigentlich schon Theater und mit dem klassischen Zirkus haben wir überhaupt nichts zu tun.
So beschreibt Zirkusarchivar Dietmar Winkler den Umbruch, den die Zirkusse seit den 80er, 90er Jahren erlebt haben. Er selbst findet es nicht sonderlich dramatisch. Der Zirkus habe sich immer verändert, sagt er, habe sich immer den gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst.
Es gibt viele Genres, gerade im Bereich der Akrobatik, die natürlich verloren gegangen sind. Es gibt auf der einen Seite natürlich Aussterben von gewissen Genres, auf der anderen Seite auch natürlich immer wieder neue Elemente. Das ist ja eigentlich ist es das Wesen des Zirkus, dass der sich immer wieder irgendwie erneuert und immer neue Einflüsse zum Zirkus kommen.
Mit der Weiterentwicklung des Klassischen in den neuen Zirkus ging auch die traditionelle Struktur verloren. Immer seltener wird er als Familienbetrieb geführt. Wie also wird das Wissen über Zaubertricks und artistische Kunststücke, das bislang in den Zirkusfamilien von Generation zu Generation weitergegeben wurde, heute vermittelt?
Wenn wir jetzt da mal das Fenster schauen, da sehen wir dann den Artistikbereich, da gehen wir jetzt hin.
Uwe Podwolski führt mich durch die staatliche Ballett- und Artistenschule in Berlin. Er war früher selbst Artist im Staatszirkus der DDR. Heute arbeitet er als Artistikpädagoge.
Alle Artistikschüler haben klassischen Tanz, haben auch modernen Tanz. Ja, also im Prinzip, heutzutage ist ja so, dass diese Artistik ja gar nicht mehr zu trennen ist so richtig. Es verfließt ja mit Schauspiel, mit Tanzen allem. Ne? Also insofern kann man das gar nicht mehr so richtig sauber trennen.
Die 10 bis 18 Jahre alten Kinder an der Berufsschule träumen von einem Leben im Scheinwerferlicht. Damit es nicht ihre einzige Chance im Leben ist, hat die staatliche Schule ein duales System eingeführt. Neben der Berufsausbildung können die Kinder auch das Abitur machen. Vom Hauptgebäude der Schule geht Uwe Podwolski in Richtung Turnhalle. Auf dem Schulhof steht eine Gruppe von 8-Klässlern. Wie stellen sich die 11- und 12-Jährigen ihr Leben als Artist vor?
Also ich will, wenn ich dann Artist bin, Vertikaltuch machen. Mit so zwei so diesen Tüchern, genau. Und dann so, wuhu.
Ich bin Bo Kaufmann, ich bin 11 Jahre alt und ich möchte später wahrscheinlich Strapaten machen. Das sind so zwei Seile, die hängen von einer Aufhängung runter und die haben Schlaufen, wo man sich dann reinhängen kann und Tricks machen kann.
Ich bin Samuel. Ich will später auch mal Strapaten machen.
Oh yeah.
Ja, da schwingt man dann so rum und dann wird man hochgezogen, dann verheddert man sich dann so und dann tut man so, dass man runterfällt und dann reckt man sich die Arme aus und dann schleudert man da rum und dann dreht man sich ganz schnell und ja, das finde ich cool.
Die Kinder haben mit Akrobatik, Tanz, Schauspiel und Schulunterricht eine 23-Stunden-Woche. Viele Stunden davon verbringen sie in einer riesigen Turnhalle. In einer Ecke machen ein paar Schüler Handstand. In einer anderen stehen Schüler an, um über ein Seil zu balancieren. Und wiederum ein paar Schritte weiter sitzt eine Klasse vor ihrer Lehrerin am Boden und hört ihr aufmerksam zu.
Das ist die 12. Klasse übrigens. Und in der Klasse haben wir auch Jungs, die eben jetzt für mehrere Monate in Dresden waren im Engagement, in einem Musical, und wo sie da wirklich schon tolle Erfahrungen sammeln konnten.
Podwojski gibt Vincent, Ole und Lukas ein kurzes Zeichen. Sie kommen und erzählen von den Eindrücken ihrer Auftritte.
Es hat einem die ganze Welt von den Auftritten und so weiter viel, viel näher gebracht und viel greifbarer gemacht, weil man gemerkt hat, was bedeutet es eigentlich, wenn ich jetzt wirklich jeden Tag abends Show spielen muss und es muss jeden Abend passen oder sollte jeden Abend so gut wie möglich passen. Das ist so das Hauptding, was man mitnimmt.
Wir waren jetzt über 4 Monate insgesamt halt immer für Intervalle in Dresden und haben da Auftritte gemacht. Und das hat einen sehr schönen Einblick gegeben in die Welt. Aber allgemein zieht es mich nicht so weit weg. Ich möchte eher in der Umgebung bleiben.
Früh übt sich, betont Podwojski. Er will die Kinder schon jetzt an ein Leben im Showgeschäft gewöhnen. An der Schule ist er auch zuständig für die Talentvermittlung.
Wenn man keine Verbindung hat, braucht man 3-4 Jahre, um wirklich Fuß zu fassen. Und wenn man eben schon mal so ein bisschen empfohlen wird, so ein bisschen gezeigt wird, dann geht es schneller.
Die Genres des traditionellen Zirkus haben sich verändert. Gute Clowns sind dort nur noch selten zu finden, Dompteure fast gar nicht mehr. Artisten arbeiten eher in Musicals. Was also bleibt noch übrig vom traditionellen Zirkus?
Es ist interessanterweise auch so, dass im zeitgenössischen Zirkus auch wieder Tiere eingebunden werden, aus einer ganz anderen Haltung heraus. Nicht den Mensch immer in den Mittelpunkt zu stellen, hin zu einem Weltbild, wo die Dinge, also die Objekte, aber auch die Tiere eine eigene Handlungsmacht bekommen. Das ist eigentlich spannend, aber ich würde mal sagen, in Deutschland sind wir da noch nicht. Das kommt natürlich aus den Ländern, wo der Zirkus insgesamt einfach als Kunstform weiterentwickelt ist. Und es gibt vor allem viele französische Kompanien, die jetzt wieder mit Tieren arbeiten. Aber eigentlich ist das auch ein spannender Aspekt. Also deswegen, ich bin nicht dafür, dieses Thema einfach so komplett auszumerzen.
Erzählt Jenny Paczowski. Sie ist Mitbegründerin und Vorsitzende des 2019 entstandenen Bundesverbands für zeitgenössischen Zirkus, kurz BAS. Der Zirkus der Gegenwart hat sich weiterentwickelt und beschäftigt sich heute mit zeitgenössischen Themen. Die Menschen und ihre Umwelt stehen dabei im Fokus der Show. Der zeitgenössische Zirkus besinnt sich aber auch wieder auf alte Wurzeln. Anstelle einer Bühne wie in einem Musical wird wieder in einem Zelt in der Manege gespielt.
Im Rund zu spielen ist was total anderes, als in der Kuckkastenbühne sich zu präsentieren, weil du hast das Publikum überall, du hast keine Stelle, wo du dich verstecken kannst, und das Publikum sieht sich auch gegenseitig. Das Publikum schaut sich ja beim Zuschauen zu. All diese Aspekte, die sind eben einzigartig für den Zirkus.
Weil sich Deutschland der Einzigartigkeit von Zirkus nicht bewusst ist, würde man ein wenig neidisch auf die französische Szene blicken, meint Paczowski. Dort wurde der Zirkus offiziell als Kulturgut definiert und die Zuständigkeit wurde aus dem Landwirtschafts- in das Kulturministerium überführt. Die deutsche Szene hat ein Problem. Abgesehen vom DDR-Staatszirkus gab es nie eine große einheitliche Gesamtorganisation für den Zirkus, sagt Jenny Paczowski vom BAS. Das soll sich in Deutschland ändern. Deshalb mobilisiert sie gerade die zersplitterte Zirkusszene, um einen Dachverband zu gründen. Ihr erstes Ziel: Zirkus soll als Kulturgut anerkannt werden.
Ein zeitgenössischer Zirkus ist in Deutschland gerade am ehemaligen Rollfeld des Tempelhofer Flughafens in Berlin zu finden. Dort steht ein großes weißes Zirkuszelt. Im Zelt laufen die letzten Vorbereitungen des Zirkusfestivals Light. Nach 2 Jahren Corona-Pause soll es heute Abend wieder eine Vorstellung geben. Am Eingang des Zelts wartet bereits Josa Kölbel. Der gebürtige Deutsche hat selbst viele Jahre in Frankreich und den Niederlanden als Artist gearbeitet, bis er vor 6 Jahren gemeinsam mit Johannes Hilliger das Berlin Zirkus Festival gründete.
Weil zeitgenössischer Zirkus eben hier so wenig repräsentiert ist und keine Bühnen hat. Und haben dann gesagt, dass wir diesen Teufelskreis von es gibt zu wenig Förderung, deswegen gibt es nicht gute Produktionen, deswegen gibt es wenig Spielorte, deswegen gibt es zu wenig Publikum, deswegen gibt es keine Förderung. dass wir den halt irgendwo unterbrechen wollen und da unterbrechen wollen, wo es uns am meisten liegt. Und das war eben Sichtbarkeit zu schaffen und dann die Produktion herzuholen nach Berlin und zu zeigen, es gibt ein Publikum dafür.
Der Start für das Festival war allerdings mühsam, erzählt Josa Kölbel. Es gab keine einzige Kulturförderung für den Zirkus, weil er in Deutschland als Gewerbe gilt. Nach dem Motto, Kultur findet in der Oper und im Theater, aber nicht im Zirkus statt, musste er viel Überzeugungsarbeit leisten, bis er seine erste Kulturförderung bekam. Dass das Zirkusfestival nichts mit dem traditionellen Zirkus zu tun hat, davon musste Kölbel zu Beginn auch das eigene Publikum überzeugen.
Da wollten wir an allen Stellen damit brechen, quasi vom Aussehen der Plakate, wie das Zelt aussieht, eben, dass es nicht rot und gelb, sondern dass es eben weiß und beige und dass die Zelte anders aussehen, dass das Gelände anders aussieht, dass wenn die Leute herkommen, sofort erkennen, hier geht es um was anderes und es ist klar erkennbar Zirkus, aber es wird nicht das Gleiche da stattfinden, wie sie es sonst kennen aus der Kindheit eben oder so.
Mittlerweile gibt es eine Reihe von staatlichen Hilfsprogrammen für den Zirkus. Neben dem Zirkusfestival werden zurzeit 50 Zirkusprojekte unterstützt, damit neue Shows entwickelt werden können. Das lockt wiederum Kompanien aus dem Ausland an und bereichert die Zirkusszene in Deutschland. Die deutsch-schwedische Truppe Revue Regret zählt dazu. Sie besteht aus dem Schweden Jakob Jakobsson und der Deutschen Lisa Hudalla. Die beiden haben sich auf der Artistenschule in Rotterdam kennengelernt. Neben dem großen weißen Zelt am Tempelhofer Feld steht ein bunter Wohnwagen. Es ist die Künstlergarderobe, in der sich Lisa Hudalla gerade für ihren Auftritt in 2 Stunden vorbereitet. Die 31-Jährige arbeitet bereits seit ein paar Jahren als Artistin und hatte schon die unterschiedlichsten Engagements.
Also ich war auf dem Kreuzfahrtschiff, was total schräg war, aber auch wahnsinnig spannend. Und ich habe ganz viele Events gemacht und war in Dinner-Shows und Kabarett, Varieté und so. Und klassisch im Zirkus war ich auch. Das war schon spannend. Also Zelt ist sowieso immer spannend.
Gerade bei ihrem ersten Engagement auf dem Kreuzfahrtschiff war sie sich nicht ganz sicher, ob sie es überhaupt annehmen soll.
Das war was, wo ich am Anfang gedacht habe, so, boah, das ist, glaube ich, überhaupt nicht meins. Und dann habe ich gedacht, na gut, aber das ist halt ein Vertrag. Das ist halt einfach meine Arbeit für 6 Monate. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe generell ganz viele Sachen gemacht, wo ich am Anfang gedacht habe, so, oh, vielleicht nicht, aber egal, alles mitgenommen. Und es war total spannend, es war super aufregend. Es war einfach für ein halbes Jahr lang quasi die Welt bereisen. Und währenddessen haben wir halt Shows gespielt, natürlich jeden Abend, aber das war super spannend.
Ihre Berufswahl hat Hudalla niemals bereut. Es hätten sich in Varietés, Zirkussen und auch in Dinnershows immer Gelegenheiten für Engagements geboten, um ihren Lebensunterhalt ohne Sorgen zu verdienen. Die Chancen ergreifen, die einem das Leben gibt. Das war Jakobsson und Hudalla von Revue Regret so wichtig, dass sie die aktuelle Show auch unter dieses Motto gestellt haben.
Es geht um Bereuen und um Loslassen und im Großen eigentlich, wie wir als Menschen mit Bereuen umgehen. Das fanden wir als Gefühl einfach wahnsinnig spannend, weil Bereuen ein Gefühl ist, alles, was man bereut, das ist niemand anders schuld als man selber. Es hat alles nur mit eigenen Entscheidungen zu tun oder mit Sachen, die man gemacht hat, die man nicht gemacht hat.
Am Abend füllt sich allmählich das Zirkuszelt und endlich darf Josa nach 2 Jahren der Corona-Pause die Zuschauer in den Rängen willkommen heißen. Mit Hilfe verschiedener artistischer Tricks am Vertikalseil, mit einem überdimensionalen Hula-Hoop-Reifen oder eingesperrt in einem Koffer, erzählen Hudalla und Jakobsson eine Geschichte rund um das Thema Bereuen. Dem Publikum gefällt es. Und auch Josa Kölbel ist zufrieden. Die Vorstellung ist gut besucht. Damit stehen die Chancen gut, dass er im nächsten Jahr wieder eine Kulturförderung bewilligt bekommt.
Die Letzten ihrer Art, Vergangenheit und Zukunft des Zirkus, ein Feature von Philipp Landauer. Es sprachen Julia Brabant und Robert Frank, Ton Christoph Richter, Regie Stefanie Lasay, Redaktion Gerhard Schröder. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2021.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.